You're listening to Radio Golf Show. Liebe Golfschau-Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von Radio Golfschau, diesmal auch wieder auf Deutsch. Es ist mit großer Trauer, dass wir die Nachricht von dem Tod von Heinz Fehring mit Ihnen teilen. Heinz wird für immer der Godfather of German Golf bleiben und er wird immer unser Chairman of the Board hier bei der Golfschau bleiben. Wir hatten das riesige Glück, ihn als allerersten Gast begrüßen zu dürfen. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, normalerweise fragen wir die Gäste ja, wie viel Zeit haben sie? Und seine erste Frage war, wie viel Zeit habt ihr für mich? Er wollte also reden und reden und reden. Er war insgesamt, sage und schreibe, 11 Mal zu Gast bei uns. Alleine mit Bill Harmon, mit Bernhard Lange in den Rotofests, mit Mark und mir zu Ryder Cup-Analysen und alles Mögliche. Das tut schon weh. Ich wollte ihn letzte Woche anrufen und habe es einfach aufgeschoben. Jetzt kann ich es nicht mehr. Seien Sie also achtsam mit sich selbst und mit denen, die Sie lieben. Unsere Gedanken sind natürlich mit Heinzes Frau und mit seiner Familie. Lieber Heinz, alles Gute, Godspeed. Wir werden dich vermissen. Marc.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen, aber ein wahrhaft großer Gentleman ist von uns gegangen. Ja, trotzdem machen wir den nächsten Schritt und ich denke, wir können davon ausgehen, dass unser heutiger Gast nicht wirklich vorgestellt werden muss. Ich mache es trotzdem mal in der gebotenen Kürze, aber trotzdem mit dem nötigen Respekt. Ist die Journalistin, Buchautorin und Expertin für Golf und Nachhaltigkeit, doch seit Mitte der 90er Jahre eine fixe Größe in der deutschsprachigen Golfszene. Sie schrieb und schreibt für diverse Medien, für die Süddeutsche Zeitung, für die Welt, auch für die am Sonntag, für den Zürcher Tagesanzeiger und viele andere Blätter mehr. Sie verantwortete als Chefredakteurin das SZ-Magazin Golfspielen. Wir erinnern uns alle gerne daran. Auch wenn es schade ist, dass es eingestellt worden ist, und Golfspielen für Anfänger und leitete die Online-Plattform golf.de. Ihre Texte rücken unseren Sport sympathisch und kompetent in den Fokus ihrer nicht nur golfinteressierten Leserschaft. Sie berichtete zu einer Zeit, als Schreiber noch zu Turnieren gesandt wurden von den Major-Turnieren der Welt, war 21 Mal bei den Masters vor Ort und mehrfach beim Ryder Cup dabei. Über beide Veranstaltungen hat sie auch Bücher publiziert. In ihrem zuletzt erschienenen Band Golf hinter den Kulissen führt sie uns nach Schottland, Irland und nach China. Sie besucht ausgemusterte Open-Plätze, den Old Course und auch den ältesten Damen-Golf-Club der Welt. Mit scharfem Blick analysiert sie darin den Ryder Cup, singt ein hohes Lied auf die British Open. Ich muss das jetzt British Open herausstellen, feiert die PGA Championship und die US Open. Mit präziser Feder porträtiert sie die größten Spieler unserer Zeit, Woods, Puck, Keimer und Langer zum Beispiel. Wer fundierte, sind elegant geschriebene Formschätze, ist bei ihr schon immer gut aufgehoben gewesen. Kein Wunder, dass ein etwas distanzloser Kollege sie einmal im Rahmen einer Buchbesprechung als die Grande Dame des deutschen Golfschreibens bezeichnet hat. Seit geraumer Zeit beschäftigt sich unser Gast mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit und Golf und berät mit ihren Unternehmen, Clubs und Betreiber. Mit ihrer Nachrichtenplattform Golf Sustainable, die sie gemeinsam mit Thomas Himmel, dem Golfplatzarchitekten, Betreibt hat sie eine Informationsquelle der Extraklasse entwickelt. Hier findet man kostenfrei Artikel, Fakten, Zahlen und Anregungen zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Tourismus, Biodiversität und Platzpflege. Dass sie eine gefragte Rednerin ist, muss man bei dieser geballten Kompetenz wohl nicht auch noch erwähnen. Ich tue es aber trotzdem. Meine Damen und Herren, wir begrüßen heute in der Golfschau Petra Himmel. Petra,
guten Abend. Dankeschön. Nach der Einführung falle ich jetzt beinahe selbst um vor lauter Erstaunen.
Ja, es ist so, wenn man das mal so Revue passieren lässt oder sich mal vorführen lässt, wer man ist, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen überwältigend, wenn man schon so lange dabei ist und auch schon so viel getan hat, ne?
Naja, eigentlich ist es ja meist, ergibt sich halt dann von allein, gell? Wenn man so dahin arbeitet über die Jahre, dann sammelt es sich einfach an, würde ich jetzt sagen. Aber
ja. Sag mal, okay, ja. Lass uns mal den ersten Schritt machen. Sag mal, wenn du heute auf einen Golfplatz kommst, mit all dem, was du getan hast, mit dem Sport, worauf achtest du zuerst im Moment? Was fällt dir auf?
Oh, oft meistens eigentlich so das Gesamtbild. Ich befürchte, ich bin schon relativ kritisch. Tatsächlich sind mir Grüns ziemlich wichtig, ja. Also eine Grünqualität, auch wie interessant Grüns sind. Und dann sieht man natürlich nach einer Zeit ganz viel, also schlechte Doglegs, blinde Löcher, einfach uninteressante Löcher, eine schlechte Pflegequalität. Das erkennt man dann natürlich. Ich habe natürlich auch das Glück, dass mein Mann das alles schon viel länger gemacht hat als ich und davon sicherlich auch noch viel mehr Ahnung hat als ich und auch der bessere Golfer ist als ich. Und da habe ich halt einfach auch viel mitgekriegt und dadurch, dass ich so viel mit Greenkeepern inzwischen auch zu tun habe und so, ist es natürlich was sich entwickelt. Und dadurch, dass ich über all die Jahre einfach sehr viel international unterwegs war und einfach sehr viel Gutes Internationales gesehen habe, kann man dann natürlich schon auch den Vergleich ziehen. Ja. Also es gibt einfach, trotzdem gibt es natürlich auch ganz viele kleine Anlagen, die einfach total viel Charme haben und die vielleicht nicht bombastisch sind und trotzdem super. Also sowas findet man auch immer wieder. Also insofern bin ich da immer ganz gespannt, wenn ich was Neues sehe und manchmal bin ich dann entsetzt und manchmal finde ich es ganz super.
Ja, es ist ja was Wunderbares, diese Hidden Gems auch zu entdecken, ne? Diese versteckten Perlen, die ja dann, sobald sie mal so von den Medien als solche bezeichnet worden sind, dann schon lange nicht mehr versteckt sind und dann häufig auch keine Perlen mehr sind.
Ja, ich bin zum Beispiel vorletztes Jahr nach Loher Sand gekommen in Schleswig-Holstein, was ich noch nicht kannte. Auch im Rahmen meiner Recherche zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, es ist seitdem einer meiner absoluten Favorites in Deutschland, obwohl den Platz wirklich nur ganz wenige kennen. Aber es ist einfach ein guter Golfplatz, er hat einen super Greenkeeper, er ist toll gepflegt. Ich glaube, es ist der Platz mit dem größten Heideaufkommen in ganz Deutschland. Also das war auch was, wo ich jetzt seitdem... Ich glaube, ich war jetzt schon dreimal wieder da, immer in Verbindung mit Arbeiten. Aber wie gesagt, kannte ich auch nicht und war ein tolles Erlebnis.
Loher Sand.
Loher Sand, genau, mitten in Schleswig-Holstein.
Ist ja nicht wirklich mitten auf der Landkarte, ne?
Also. Nein, aber es ist wirklich richtig, richtig gut. Und es ist auch noch richtig, richtig gut geführt. Insofern muss ich sagen, das ist kein Riesenclub und auch kein extrem wohlhabender oder extrem teurer Club, aber es ist einfach ein sehr guter Club.
Irgendwo in Schleswig-Holstein sitzt ein Greenkeeper jetzt aufrecht vor dem Fernseher und hört seine Ohren klingeln, weil er weiß, dass über ihn gesprochen wird. Fantastisch, wunderbar. Wir haben es aufgeschrieben, notiert. Loher Sand, meine Damen und Herren. Petra, es ist ja, die Nachhaltigkeit ist ja ein relativ neues Thema. Für dich wahrscheinlich nicht, also sagen wir mal, relativ neu in deinem zentralen Fokus, weil ich glaube, jeder, der sich mit Golf ernsthaft beschäftigt, beschäftigt sich früher oder später wirklich ernsthaft auch mit Nachhaltigkeit. Der eine mehr, der andere weniger. Gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück und gehen nochmal auf meine Einleitung nochmal ein. Es ist, du hast ja schon sehr, sehr viel geschrieben über diesen Sport, ne? Du bist aber dann aus dem Schreiben, sagen wir, oder übers Schreiben hinausgewachsen, oder ist die Schreiberei immer noch eine sehr große Leidenschaft? Oder warum hat sich das weiterentwickelt?
Naja, also ich habe ja zuerst geschrieben und bin dann zum Golf gekommen. Und das ist mir eigentlich auch wichtig. Also ich habe eine ganz klassische Journalistenausbildung gemacht, mit einem ganz klassischen Volontariat und so eins der typischen Studien, die dazugehören, so mit Politik und Literaturwissenschaften. Lesen war immer so eins meiner großen Hobbys, ist es immer noch. Und ich wollte eigentlich immer schreiben. Und ich schreibe auch immer noch total gerne. Also das hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe einfach auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich Medien erwischt habe, wo man auch noch Raum zum Schreiben hatte. Also wenn ich jetzt an die Welt am Sonntag denke oder eben auch an die Süddeutsche oder an die Neue Züricher, das waren einfach Publikationen, wo man auch mal ein bisschen Platz für einen größeren Text hatte und wo man sich auch so ein bisschen austoben konnte. Und wo es noch kein SEO-Writing gab und man konnte auch mal noch mit den Leuten sprechen und man musste nicht irgendwelche Werbung unterbringen. Insofern ist sowas natürlich ein Glücksfall, weil das dem klassischen Schreiben ja sehr nahe kommt. Das wird ja leider immer weniger. Und das hat mir immer total Spaß gemacht und das macht es auch immer noch, wobei ich jetzt natürlich mit dem zunehmenden Online-Business gehen ja diese längeren Texte leider Gottes schon so ein bisschen verloren. Also ich selber bin begeisterter Zeitabonnent, weil die sich einfach die langen Texte auch online noch leisten. Oder sowas wie Atlantic oder der New Yorker, da sieht man dann sowas noch. Ja, aber man muss halt ehrlich sagen, dass dann gerade in so einer Nische, in der ich jetzt inzwischen unterwegs bin, aber auch im Sport, da wird es dann bei den Klickzahlen natürlich schwierig.
Ja.
Insofern habe ich auch die Bücher immer sehr gerne geschrieben, weil das auch was war, wo man einfach schreiben konnte. Und das macht mir einfach auch Spaß. Ja, also das ist schon so ein bisschen so eine Leidenschaft von mir.
Ja, ich hab auch gelernt, auch erst spät, aber dass diese Begriffe wie Bleiern unter Designern und Layoutern oder textschwer, oder bleischwer, wenn dann der Text so und so viele Anschläge erreicht hat, weil man dann irgendwie auf diesen beiden Seiten dann auch mindestens vier Bilder unterbringen möchte, damit der Leser irgendwie nicht überfordert wird. Ja? Also es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Also gerade diese Longreads, die verschwinden oder finden sich ja dann kaum oder beziehungsweise in den großen Medien ja seltener oder gerade dort. Also du hast es ja gerade angeschrieben, die Zeit. Aber es gibt ja auch Publikationen, ich habe so eine Schweizer Publikation, die nennt sich Reportagen und die bringen halt nur große Reportagen, was auch was Wunderbares ist. Frank? Sorry.
Du hast ja gerade gesagt, na, ich mache so rum. Petra, du hast mal gesagt, nur gute Recherche macht Texte möglich. Mein Partner Marc, mein Partner, das hört sich ja komisch an.
Oh, ich weiß nicht.
Okay, hier bist du mein Partner.
Hör das gerne so.
Hat gesagt, hochqualitative Texte gehören auf Papier. Das finde ich hochinteressant, denn jetzt, wenn ich meine, ich bin ja hier in dieser Show immer mit Schreibern oder nicht immer, oft mit Schreibern konfrontiert, von Basche, Maiwald, Riley, Porter, du, also. Und ich bin ja ein Leser, ja. Und ich sehe jetzt, wenn ich diese Artikel online sehe, ja, Reading Time 3 Minuten, 8 Minuten, 5 Minuten oder was immer dann überlege ich mir wenn ich das Reading Time sehe, ob ich den lese oder nicht, als Leser, ja. Und ich mag auch diese langen Texte, von denen du, vom New Yorker oder vom Atlantic oder Esquire hat das ja auch. Die gibt es nicht mehr, weil es keine Leser gibt, weil die Interessen der Leser anders sind.
Na, ich glaube, man muss dann schon selber akzeptieren, dass sich irgendwie das Verhalten oder das Konsumentenverhalten einfach auch geändert hat. Also ich habe da massiv zugelernt, einfach auch um wirtschaftlich zu bestehen. Ich bin ja seit ewigen Zeiten ein Freiberufler. Und ein Freiberufler in der Nische, also ich lebe ja von meinem Job, ja. Ich mache das ja nicht, weil es mein großes Hobby ist. Und da muss man dann natürlich schon erkennen, dass gute Geschichten nicht nur auf Papier passieren. Also ich habe gerade während der Corona-Zeit ganz viel Fortbildung gemacht, ganz viel Fortbildung auch da beim Reuters-Institut zum Beispiel, die sehr viel mit der BBC zusammen machen und habe dann schon erkannt, dass es einfach ja gerade in dem Bildbereich diese Kombination aus Video und Bild, aus dem richtigen Text dazu. Also es gibt natürlich ganz viele Methoden, Geschichten zu erzählen und das finde ich auch super spannend und ich habe mich dann ja, also ich lerne da immer noch die ganze Zeit dazu. In 2 Wochen bin ich schon wieder auf so einem Kurs angemeldet, weil ich auch versuche, das so ein bisschen zu lernen. Manchmal scheitere ich dann gänzlich, aber man muss sich da natürlich breit aufstellen und das finde ich auch nicht schlimm. Also es müssen ja nicht nur Texte sein. Also die Botschaft kann ja auch eine andere sein. Ich glaube, gerade Bilder sind unglaublich wichtig. Da habe ich auch ziemlich Hochachtung vor Kollegen wie Matthew Harris zum Beispiel oder klar, in Deutschland ist es Stefan von Stengel, also Leuten, die sich da Mühe machen und am Ende steckt ja hinter einem gut produzierten Bild oder einem gut produzierten Video genauso viel Recherchearbeit wie hinter einem gut produzierten Text. Und ich glaube, entscheidend ist einfach, dass sich die Leute mit der Thematik auseinandersetzen und dann kommt schon was Gutes dabei raus.
Darf ich zu meiner eigenen Ehrenrettung was anmelden?
Oh Gott.
Zumal ich ja selbst aus dem Bewegtbild komme und aus dem Bild komme. Gemeint war eher, dass es also für viele von uns immer noch ein wohliges, unglaublich schönes Gefühl ist, ein Stück Papier oder mehrere Stück Papier oder eine Zeitschrift in die Hand zu nehmen ist, um einfach oder ein Buch in die Hand zu nehmen, um einfach genau das nochmal als haptisches Erlebnis nochmal zu erleben. Ich tue mich tatsächlich schwer, Frank hat es gerade angesprochen, wenn ich dort vor dem Bildschirm sitze, ich den ganzen Tag eigentlich davor verbringe und dann eine Lesezeit von einer Viertel oder 20 Minuten sehe, weil ich einfach weiß, dann scrolle ich und dann kommt die Werbung noch dazwischen.
Ja.
Will gar nicht in Abrede stellen, das ist extrem, gerade was die BBC gemacht hat in den letzten Jahren, also gerade jetzt wird dieses im Hochformat erzählen können, also tatsächlich für Mobile Devices erzählen, was da unglaublich viel passiert ist. Also trotzdem habe ich eine Schwäche für Papier, nach wie vor noch. Das will ich gar nicht zur Seite wischen. Also, aber.
Ich habe da inzwischen ehrlich gesagt komplett umgestellt. Also ich habe auch immer gedacht, ich müsste alles gedruckt haben. Und also ich habe die ganzen Zeitungen inzwischen online und selbst bei den Büchern bin ich inzwischen ja ein massiver Kindle-Leser. Also ich habe unglaublich viele so Golf-Bücher, die habe ich natürlich alle hier noch haptisch im Regal stehen. Aber sonst habe ich mich da jetzt tatsächlich gewandelt.
Was? Impressive.
Naja, ich weiß nicht, es ist halt einfach praktischer, als also wenn man halt viel unterwegs ist und ich bin extrem viel unterwegs, dann spart es ehrlich gesagt einfach Gewicht.
Ja, stimmt.
Also diese Kindle, ich kann, wie gesagt, ich habe eine Schwäche für das geschriebene Wort, aber ich komme auch nicht um ein Kindle herum. Also ich nehme drei, wir haben früher sind wir verreist und hatten vier oder fünf Bücher dabei. Ja, im Urlaub, das kann man sich ja heute kaum noch leisten, dann irgendwie mehrere Kilo Papier mitzunehmen, um am Strand zu liegen und die Bücher dann irgendwann mal im Streit aufzuteilen. Ich kriege die erste Hälfte, du bist ja schon so weit. Ja, lass uns trotzdem, aber trotzdem hat sich die Rolle des Schreibers auch sehr verändert in der Zwischenzeit. Also weniger vor Ort Journalismus wird getrieben, also dass man noch irgendwo hingeschickt wird, um über ein Turnier zu berichten, ist ja schon fast so eine Art Luxus, ne?
Naja, also ich finde das schwierig, also weil es wird natürlich inzwischen so viel kopiert und abgeschrieben, das ist unfassbar. Also ich erzähle an der Geschichte ja immer gerne, dass eine extrem große deutsche Nachrichtenagentur mich eines Tages in Ogasta anrief und fragte, ob ich ihnen die Zitate liefern könnte, weil sie keinen hingeschickt hatten, was ich dann natürlich nicht gemacht habe, weil ich mir mein eigenes Geschäft nicht kaputt mache. Und dann waren sie halt 2 Jahre nicht da und haben dann einfach alles abkopiert. Und sowas geht natürlich einfach nicht, ja. Ansonsten ist es natürlich so, dass man sich gerade bei den Turnieren natürlich inzwischen leicht tut, nicht vor Ort zu sein, weil es jedes Interview natürlich als Transkript gibt, ja, sodass man selbst, wenn man nicht bei jemand anders abschreibt, an die Informationen rankommt. Und es gibt natürlich inzwischen relativ viele Online-Zugänge zu den Turnieren. Das ist auf der einen Seite sicherlich sehr gut und spart auch irgendwie Ressourcen ein. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man die bessere Geschichte entsteht natürlich einfach, wenn man vor Ort ist, weil man eine Atmosphäre nicht online erkennen kann. Und ich muss dazu sagen, mich hat ja eigentlich auch über Jahre nie jemand wirklich geschickt, sondern ich habe das ja immer alles eigentlich vorfinanziert. Also ich wüsste jetzt tatsächlich kein einziges Turnier, was mir vorher schon jemand bezahlt hätte, bevor ich dann auf Reisen gegangen bin. Und das ist natürlich was, da geht man halt so ein gewisses unternehmerisches Risiko ein. Die Briten machen das relativ viel. In Deutschland war ich damals lange Zeit die Einzige, oder es gab dann noch vereinzelt Kollegen, aber eben nicht bei den großen Zeitungen. Und ich habe dann halt einfach dieses klassische im Journalismus übliche Bauchladenprinzip aufgefahren und hatte halt dann ein Magazin in der Schweiz und hier ein und dort ein und da ein und habe das halt dann einfach honorartechnisch zusammengeschrieben. Und dann haben sich halt die Zeitungen, der eine hat dann vielleicht das Mietauto übernommen und der zweite hat halt dann das Hotel bezahlt und dann. Ja, dann hat sich's am Ende zumindest irgendwie gerechnet, weil man darf sowas natürlich immer nicht kurzfristig betrachten, sondern es ist ja so, dass man von so einem Maß, dass da lebt man ja ganz lange von. Wenn man da 5-mal da war oder 10-mal, das sind ja endlos viel Kontakte und ganz viele Geschichten, auf die man immer wieder zurückgreift und sowas sammelt sich natürlich an, ja, und also ich hatte jetzt letzte Woche witzigerweise Kontakt auf LinkedIn mit dem Superintendent von Oak Hill und da ging es um einen Artikel von mir und dann habe ich ihm halt geschrieben, dass Oak Hill mein erster Ryder Cup Platz war und ich damals dahin gefahren bin und dann hatte ich gleich, ja, dann haben wir über diesen Ryder Cup gesprochen, weil er war auch da und das sind natürlich alles so Sachen, da lebt man länger von und einer der besten Aspekte dieses Nachhaltigkeitsthemas jetzt ist eigentlich, dass man nicht abschreiben kann, weil es nichts dazu gibt im Golf. Also, und das muss ich sagen, finde ich ganz großartig, weil tatsächlich ist man gezwungen, sich selbst drum zu kümmern, ja. Und das spielt mir halt natürlich schon so ein bisschen in die Karten, weil ich einfach das gelernt habe vor ewigen Zeiten, wie man halt telefoniert und wie man Leute anspricht. In der Zwischenzeit habe ich ja bei jüngeren Kollegen durchaus auch gelernt, dass manche das gar nicht mehr gelernt haben, ja, also auch einfach Telefonrecherche oder so, ja, und ja, also ich finde, da trennt sich schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen und ich weiß, dass ich damit vielleicht so eine Art Dinosaurier bin und wahrscheinlich wird es sicherlich auslaufen, aber da beharre ich drauf, ja. Also das will ich eigentlich auch gar nicht aufgeben, weil dann hätte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl.
Das ist ein großartiges Plädoyer für den Journalisten als selbstständiger Unternehmer.
Ja, aber es ist natürlich schon ein bisschen mühselig. Also
Bei
vor
dem
allen
Zeichenpreis, den so manche Verlage heutzutage
Ja.
anbieten, auch etwas, womit man nur schwer über
Ja.
die Runden kommen wird, da muss
Ja.
man ganz schön viel schreiben.
Ja, also man muss natürlich einfach so eine Nische finden und ich hatte einfach das Glück, dass ich am Ende ja lange Zeit praktisch der einzige Freiberufler war, der internationalen Golfjournalismus im deutschsprachigen Raum angeboten hat. Also alle anderen, die auf den Turnieren waren, waren ja zum Großteil Festangestellte. Und dann hat man halt die Möglichkeit, mehrere Zeitungen und Publikationen zu bedienen. Und dann ist das halt ein Rechenspiel, ja.
Aber
Aber wie
eigentlich.
man sieht, konnte, habe ich nicht so viel verdient, dass ich mich damit jetzt schon zur Ruhe setzen konnte. Und bei dem Nachhaltigkeitsthema musste ich sowieso erstmal selber reinhauen, damit da überhaupt was passiert. Also da habe ich erstmal ja, 2 Jahre sehr ordentlich investiert, würde ich sagen.
Aber 21 Masters, 21 Mal Augusta, 21 Mal Magnolia Lane.
Ja.
Oder gehen die Reporter so wie
Nee,
die
also die Magnolia Lane bin ich
Eingang?
tatsächlich nur zweimal gefahren, weil ich zweimal Augusta gespielt habe. Und wenn man spielt, kann man ja die Magnolia Lane runterfahren. Ansonsten nimmt man immer den Eingang, der dann jetzt gerade nach irgendeiner neuen Umbauaktion in Augusta für die Presse vorgesehen ist.
Also, Magnolia Lane nur, wenn du spielst, Marc. Hast du
Ja, genau.
recht.
Gut
Aber
zu
Leute
wissen.
träumen davon. Ich meine, Leute träumen davon, dass sie jemanden kennen, der mal im Augusta National war. Ja? Jetzt haben wir hier eine Frau, die war 21 Mal da. Und dann als Freiberuflerin.
Ja,
Wie
stimmt.
funktioniert das?
Naja,
Hallo,
also.
Fred Ridley, ich komme dieses Jahr wieder. Kriege ich einen Presspass oder wie läuft das?
Nein, nein, also Augusta akkreditiert immer über die Publikation. Und ich war halt die ersten Male, tatsächlich das erste Mal damals über das Golfjournal da. Dann, da war ich noch festangestellt. Dann bin ich Freiberufler geworden und habe praktisch das Golf für die Süddeutsche gemacht. Dann war ich lange über die Süddeutsche akkreditiert, dann über die Welt am Sonntag, dann mal über die Neue Züricher. Aber es geht eigentlich immer über eine
Geht nur über
Publikation.
Medien, ne?
Ja, es geht nur über die Medien. Und ja, und wenn die halt, die werden ja abgeprüft. Das ist tatsächlich relativ, also es gibt einige deutsche Medien, die sich da wirklich die Hacken ablaufen. Also eine Augusta-Akkreditierung ist schon sehr, sehr schwer zu bekommen. Das ist nicht
Und
einfach.
im Pressezelt, wie viele Männer und Frauen sitzen da? Wie viele Journalistinnen und wie viele Journalisten?
Inzwischen deutlich mehr. Ich muss aber sagen, als ich angefangen habe, da waren wir immer zu dritt. Und das war tatsächlich, das waren, nee, wir waren zu viert. Melanie Hauser aus den USA war da und dann war ich da und noch zwei Britinnen und das war es dann eigentlich so ziemlich. Das war aber ja generell so, also als ich angefangen habe, ja, also da gab es unglaublich viele Männer, unglaublich viele Briten. Ich habe auch jahrelang, also ich glaube, ich habe bis heute noch nie einen Rock auf einem Golfturnier getragen, sondern immer nur Shorts und lange Hosen, um mich da irgendwie einzupassen. Und dann habe ich auch schon so ein bisschen gebraucht, um mir gerade bei den Briten, also die harte Währung im Golfjournalismus ist ja der Brite, der britische Kollege. Und ja, da habe ich dann so ein paar Jährchen gebraucht, bis die Herren erkannt haben, dass ich da auch arbeite oder dass ich tatsächlich arbeite.
Und nicht nur Tee
Und ja, genau.
vorbeibringst, oder
Und dann muss ich aber sagen, waren die unglaublich nett zu mir, weil die haben ja, da waren schon Leute dabei, die einfach extrem kompetent waren und sehr, sehr viel gewusst haben und die mir immer weitergeholfen haben. Ja, ich bin dann auch relativ schnell in der British Golf Writers Association Mitglied geworden. Ich bin da heute noch drin und habe da immer noch einen sehr guten Kontakt zu den Kollegen. Ja, und ja, also inzwischen sind es viel mehr Frauen geworden, gerade die Asiaten haben sehr viele weibliche Journalistinnen an Bord, weil das Damengolf ja da so groß ist. Also es ist inzwischen, hat sich das Feld so ein bisschen gelichtet. Aber am Anfang war es schon ein bisschen mühselig. Der einzige Vorteil, den man hat, das muss ich jetzt gleich dazu sagen, ist, wenn man dann bei der British Open das Pressequartier bucht, was ja in der Regel eine Universität ist, und ich gehe immer in die St. Salvators Hall und die hat ja Gemeinschaftsduschen. Und bei den Männern ist dann immer die Hölle los, weil da gibt es halt dann zwei Duschen für ich weiß nicht wie viel Zimmer. Und bei den Frauen ist das gar kein Problem, weil da war man jahrelang, hatte man dann irgendwie 4 Duschen für 3 Damen oder so. Also das war dann einer der Vorteile.
Irgendwelche Vorteile muss es ja haben dann.
Ja, ich muss aber auch sagen, also der Gegensatz mir ist dann zum Beispiel eine ziemlich denkwürdige Geschichte in Augusta passiert. Als ich das erste Mal Augusta gespielt habe, hatte Augusta noch keine weiblichen Mitglieder und deswegen auch keine Umkleiden für Damen. Und ich habe wie alle anderen an dem Montag nach dem Turnier gespielt und hatte ja nicht damit gerechnet, dass ich drankommen würde und hatte deswegen abends auch einen Flug gebucht und bin dann eben nach Augusta und es war wirklich ziemlich warm und dann habe ich gefragt, wo ich meine Sachen hin tun kann und ob ich vielleicht danach duschen kann, weil ich musste ja noch 10 Stunden fliegen und dann haben sie mich in die Toilette geführt und haben gesagt, ich könnte meine Sachen in den Putzschrank stecken. Und dann haben sie mir ein kleines Waschläppchen gereicht und haben gesagt, also eine Dusche für Frauen gäbe es jetzt wirklich nicht, aber ich könnte mich ja mit dem Waschlappen waschen. Und ja, das war halt Ogassa. Beim zweiten Mal war es dann besser, da hatten sie schon weibliche Mitglieder und da gab es dann auch eine Umkleide.
Hat Frau Reis dann dafür gesorgt, dass eine
Annalisa.
Umkleide da ist?
Ja,
Ich
genau.
habe neulich gelesen und mir erzählen lassen, dass es in Rwanda, also in Rwanda Ancient, auch noch keine Damenumkleide im Gebäude gibt, sondern dass man dafür die Straße, also dass Frau dafür die Straße hochlaufen muss.
Ja, also tatsächlich ist es so, ich war da schon öfter mal drin, aus dem einfachen Grund, weil mein Mann Mitglied des ANA ist und wir deswegen da relativ regelmäßig Urlaub machen mit Freunden und da spielen. Und im Moment wird das Clubhaus des ANA ja gerade massiv umgebaut. Das ist dieses Jahr deswegen auch nicht zu betreten. Und es werden jetzt Damenumkleiden reingebaut, weil sie ja natürlich ihre weiblichen Mitglieder unterbringen müssen.
Aber es hat einige Jahre gedauert, bis diese Umbaumaßnahmen dann in Angriff genommen worden sind, weil
Ja, das stimmt.
weibliche Mitglieder gibt es seit, ich weiß es nicht mehr, aber schon einige Jahre.
Ja,
Ja.
stimmt. Ja. Aber dann kam natürlich, es war früher geplant, aber durch Corona und so hat sich das auch alles ziemlich verschoben und es war, glaube ich, auch genehmigungstechnisch ziemlich schwierig, weil das Clubhaus auch massiv unterkellert wird. Also, und es kommt, glaube ich, ein Aufzug rein und alles Mögliche. Also, es ist eine ziemlich üppige Maßnahme.
Ich hoffe, ich nehme keine Quick-Nine-Frage vorweg, aber welche von den 21 Masters war deine Lieblingsmasters?
Oh, tatsächlich, boah. Also ich muss sagen, ich bin über die Jahre tatsächlich schon zu einem großen Tiger Woods-Fan geworden, weil ich war bei jedem der Tiger Woods-Siege da. Und ich war tatsächlich auch da, als er das erste Mal als Amateur gespielt hat. Und das ist schon ziemlich faszinierend, wenn man sieht, wie jemand ein Gefühl für einen Platz entwickelt. Das ist wie so ein, eigentlich fast wie so ein Tier, ja, das dann da Witterung aufnimmt. Und bei dem letzten Sieg hatte ich einen Verleger neben mir sitzen im Pressezelt rum, am Platz neben mir. Und es ging ja so ein bisschen hin und her. Und dann hat er gesagt, ah, und ich habe dann irgendwann nach 9 Löchern gesagt, der gewinnt das jetzt. Und dann hat er gesagt, nee, und wieso soll er es jetzt gewinnen? Sag ich, ja, weil der wird es gewinnen, weil ich finde, man merkt es den Leuten dann an, ja, also wie sie so einen Platz dann fühlen, ja. Also ich hatte das tatsächlich in Augusta mal mit Jack Nicklaus, als Jack Nicklaus hatte noch einmal, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht mehr, hatte einmal ja noch so die Möglichkeit nochmal zu gewinnen. Und da bin ich die Runde mitgegangen und das war unfassbar, wie der an den Tees gestanden ist und in die Bäume hochgeguckt hat und einfach so ein Gefühl für diese einzelnen Löcher gehabt hat. Und das ist schon spannend, wenn man so eine Entwicklung sieht von einem Spieler. Also deswegen glaube ich fast, vielleicht war es das Maß, das mit dem letzten Tiger Woods-Sieg. Aber ja, ich könnte jetzt gar nicht, ansonsten könnte ich jetzt gar nicht sagen, welches ich jetzt so speziell gefunden habe. Ich finde das Maß das an sich einfach sehr speziell.
Finde ich auch. Also es war ja auch eigentlich immer der Startschuss früher, ne?
Ja,
Wenn
genau.
man gewohnt hat in einem Land oder in einer Stadt, wo es noch die Jahreszeiten gab, das war ja immer der Startschuss. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich kann mich noch, da hatte Freddie Couples vor den Masters schon über 1 Million Dollar gewonnen. Da habe ich mir gedacht, boah, sind die Masters ja vielleicht doch nicht der Startschuss, aber ja, da geht's halt richtig los, nicht?
Ja.
Bevor wir Nachhaltigkeit einsteigen, Marc, Quick Nine, habe ich die Frage vorweggenommen, eine?
Ach, ja, aber schon wieder neue
Ja.
aufgemacht, Frank. Es
Aber
ist überhaupt
wir
kein
teilen die
Problem.
uns ja nicht. Wir wissen ja nicht, was kommt. Deswegen sage ich ja auch so viel M.
Also, die Quick Nine. Niemals neun, niemals schnell. Alle wissen das, aber vorneweg noch mal etwas in eigener Sache. Wir haben Zuhöreranrufe bekommen nach unserer letzten Sendung. Das finde ich super. Nur zu. Michael Kreindl hat in dem Zusammenhang angerufen, als wir darüber gesprochen haben, dass Golf im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eher so gut wie nie stattfand und stattgefunden hat, und hat aus seiner Jugend berichtet, wo er nachts wach lag und Harry Valerian zuschaute, der wohl, wenn ZDF wohl die Masters kommentiert.
Ja, das stimmt. Also,
wunderbar, und jetzt habe ich die Expertin.
Ja, das ist richtig. Ja.
Es war so, ne?
Es muss ja, genau. Also das ist auch ziemlich legendär. Also da gab es diese, als Langer gewonnen hat, das war Valerian. Ja, das stimmt.
Und das muss legendär gewesen sein. Und dann hat mich Clemens Erbach angerufen und hat gesagt, Jungs, das letzte Mal Golf in den öffentlich-rechtlichen Medien, Olympia.
Ja, stimmt auch.
Und da lief das, rauf und runter. Also wir haben relativ geschlafen. Kurze Entschuldigung an unsere Zuschauer, es war nicht Kaimans Putt, sondern es war tatsächlich die Olympia-Übertragung. So,
das stimmt.
Was ist denn deine, Petra, früheste Golf-TV-Erinnerung? Und war das für dich in irgendeiner Form als Autorin oder als Medienperson prägend?
Ja, tatsächlich diese Valerian-Übertragung.
Ja.
Ja.
Da warst du aber auch sehr, sehr jung.
Ich mich noch erinnern könnte. Ja.
Und hat dich das in irgendeiner Form geprägt?
Nein, also die haben unglaublich viel geredet. Ja. Also es war, ich fand es, also das war für jemanden, der, ich war ja jetzt kein Golf-Addict, also ich habe als Kind nie Golf gespielt, ich habe relativ spät, ich habe mit 25 gezwungenermaßen angefangen, Golf zu spielen, weil ich angefangen habe, darüber zu schreiben, und ich ein Jahr lang versucht habe, in dieser Golfszene zu schreiben, ohne zu spielen, was nicht funktioniert hat, weil ständig alle zu mir gesagt haben, und welches Handicap hast du denn? Und so wurde ich dann zum, tatsächlich habe ich an der ersten VCG-Platzräumeprüfung in Deutschland teilgenommen und habe
VCG?
Ja, genau. Ja, weil das andere war mir alles viel zu teuer. Und da habe ich 4 Wochen geübt, wie blöd. Ich komme vom Tennis, ich war ein ganz ordentlicher Tennisspieler. Und dann habe ich da die allererste Platzreifeprüfung mitgemacht und war dann ein Jahr lang Mitglied der VCG, bevor ich tatsächlich auch bei Heinz Fehring gelandet bin, bei einer Reportage in der Schweiz. Und dort habe ich Martin Höcker, einen seiner langjährigen Schüler und Begleiter, kennengelernt. Und ja, so bin ich dann bei Martin Höcker gelandet und tatsächlich dann im Riedhof, wo ja inzwischen der Karim sitzt. Ich bin nicht mehr im Riedhof, aber es waren so meine, war so mein Startschuss.
Ich habe übrigens gerade meine Rechnung von der VCG bekommen für das nächste Jahr. 195 Euro.
Sehr schön.
Für was?
Ja.
Wie, für was? Das ist eine sehr, sehr günstige Art und Weise, Golf zu spielen.
195 Euro? Sehe ja nichts für. Muss ich mir aber schwer überlegen, ob ich das mache.
Aber das ist auch irre, da könnte man ja stundenlang darüber reden. Petra erzählt gerade, 4 Wochen auf eine Prüfung vorbereitet. Ich weiß noch, ich habe meine Prüfung in einem klassischen, allerdings betreibergeführten Club gemacht. Und das dauerte auch Wochen. Und dann sagte der Pro, und ich sehe euch jedes Wochenende, die nächsten 4 Wochen, und ich bin jeden Tag hier. Und ich weiß auch, wer dann unter der Woche mal abends zum Üben kommt.
Also ich habe echt richtig geübt. Ja. Also wirklich echt richtig.
Und heute kriegst du die Platzreife für 69 Euro nach 9 Stunden inklusive Prüfungsabnahme nachgeworfen. Das hat sich halt verändert.
Kann man da durchfallen?
Ich glaube nicht, wenn du für 69 Euro das machst. Wir konnten damals durchfallen. Also es ist tatsächlich auch passiert in unserer Gruppe, dass Leute es dann einfach nicht geschafft haben, in Anführungsstrichen.
Petra, weißt du, ob Harry Valerian vor Ort war oder ob er aus Deutschland im Studio kommt?
Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich wirklich nicht.
Das wäre mal eine interessante Frage mal.
Das ist nicht nur das, das wäre mal eine interessante Sondersendung. Zu den Masters. Also die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten, Individualisten und Freaks. Wie sehe dein Traumvierer aus, um das schreckliche und von Frank so gehasste Wort Flight zu vermeiden, wenn du aus allen Golfern der Sportgeschichte wählen könntest?
Ja, also schon Bernhard Langer und ich glaube Lorina Ochoa.
Ja. Okay.
Und Bobby Jones.
Wow.
Warum Autor?
Ja, wollte ich.
Ja, Autor hat auch gespielt zu meiner Zeit und die war einfach brutal gut. Also das war Wahnsinn, was die da hingelegt hat. Also die hat ja den Golfsport wirklich dominiert und
Ja.
hatte aber nicht so was. Also ich meine, natürlich war Sørensdam auch sensationell, aber Autor wirkte immer so ein bisschen, ich finde so ein Tick verspielter. Also ich fand die klasse, als sie
Auch so
richtig
ein bisschen volatiler als Sørensdam, die sowas, also
ja, aber schon unglaublich, unfassbar gut einfach.
Ja. Ja. Nach 18 Loch und mehreren Gläsern schlagen deine Spielpartnerinnen vor, nochmal schnelle 9 zu gehen.
Ja.
Du wirst allerdings sehnlich zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich?
Ja, ich fahre nach Hause.
Ganz klar.
Ja.
Golf kann man genug spielen. Ärger zu Hause muss es nicht geben. Ja, okay. Ja, kam aber wie aus der Pistole geschossen.
Ja.
Sehr
ja,
schöne
eigentlich.
Antwort. Überhaupt kein Zögern. Ja. Kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern? Und gab es einen Magic Moment?
Ja.
So dieser, oh, jetzt habe ich's.
Nein, also
7er Eisen fliegt 30 Meter weit. Ja, jetzt kann ich's. Ne?
Leider bis heute ja nicht. Ja, also ich eine einzelne Golferfahrung hatte ich nicht. Ich habe einfach dann gedacht, ich muss das jetzt wohl oder übel lernen. Ich habe mich dann auf die Eberle, damals Eberle Ex-Erdbeerplantage in München Grünwald bewegt und habe da eben das zu meinem Trainingszentrum erkoren. Hab
Karin
die
Strawberry Fields.
Ja, die Trainerstunden. Zuerst bei Holger Fluss und dann bei Antonio Postiglione im Münchner Golfclub genommen, wo ich inzwischen wieder Mitglied bin, witzigerweise. Und ja, das war so mein Start ins Golferdasein. Aber das war jetzt eigentlich wirklich überhaupt nicht, weil ich das unbedingt machen wollte, sondern weil ich wirklich gedacht habe, ich muss das jetzt machen. Ich wollte wirklich nur irgendwie Handicap 36, damit ich durch bin. Ich muss sagen, ich treibe total gern Sport und ich bin halt dann voll da hängen geblieben. Und es hat mir super viel Spaß gemacht und das macht es heute noch. Ich spiele wirklich.
Bist du dein Handicap?
Ja, ich habe Handicap 4.
Ja, spielst du es auch?
Ja, ich glaube schon.
Super.
Also ich spiele halt seit vielen Jahren in Mannschaften und relativ viel, was heißt relativ viel, aber schon einiges so an Turniergolf. Und seitdem ich die 50 überschritten habe, spiele ich mit meinem Mann, der ja, wie gesagt, der deutlich bessere Golfer in der Familie ist, ganz gezielt so Seniorenturniere und ja, also natürlich spiele ich die 4 nicht immer, aber das ist eine reelle 4 mit irgendwie 25 ordentlichen Turnierrunden im Jahr oder so.
Sehr schön.
Wie hat sich das 4-Handicap auf Augusta bewährt?
Boah.
An einem Montag danach, nach dem Turnier.
Also beim ersten Mal war ich hopeless, weil da hatte ich irgendwie über Handicap 20 oder so,
okay.
Oder 18, das war ganz schlimm. Beim zweiten Mal habe ich eine 84 gespielt und das fand ich wirklich völlig in Ordnung.
Es ist ja auch eine tolle Sache, wie jetzt dieses Women's Amateur da gespielt wird. Ich weiß, also ich, ja. Das war also für mich letztes Jahr im Fernsehen eins der besten Turniere, das am meisten Spaß gemacht haben, wie die Frauen den Kurs gespielt haben, die jungen Frauen, ich glaube, die gewonnen hat, war, glaube ich, 16 oder 17,
ja.
Nicht? Fantastisch fand ich das, wie die den Kurs gespielt haben. Super.
Bleiben wir mal dort. Lieblingsmajor?
Oh. Die Open.
Sehr schön. Augusta National oder St. Andrews?
Ja, St. Andrews.
Warum?
Ja, weil es einfach so speziell ist. Also es ist wahrscheinlich der natürlichste Golfplatz der Welt. Es ist der Golfplatz, der dermaßen in einer Stadt verankert ist. Das findet man sonst nirgendwo. Und das ist ein ganz stranger Golfplatz, weil alles ineinander verfließt und es keine wirklichen Grenzen gibt. Ich finde, der wird jedes Mal, wenn man ihn spielt, also ich habe ihn halt schon, nicht relativ, also ich habe ihn einfach schon ein paar Mal gespielt und das macht schon Spaß und ich spiele auch total gerne im Wind und ich bin eh ein Linksgolf-Fan und ja, ich finde das schon Es macht schon Spaß.
Ja, es ist wirklich so wie, so wie eine Kathedrale quasi. Ne? Es ist schon mehr als ein Sporterlebnis, finde ich, jedes Mal, wenn ich da bin. Das, ja, wunderbare Antwort, danke. Nenne drei Punkte. Deutsche Golfer, die lesen, interessieren sich für
ihr Handicap. Ihren Clubbeitrag, die Höhe ihres Clubbeitrages und ja, den Turnierkalender ihres Clubs vielleicht noch.
Weil wir lassen das jetzt mal unkommentiert stehen. Du hast die Clubmeisterschaft auf deiner Anlage gewonnen.
Ja, aber nur bei den Senioren.
Egal.
Siehst du?
Egal. Und ich muss auch sagen, das Feld war extrem übersichtlich.
Ja, aber du wirst lachen. Das ist eine Einleitung zur kommenden Frage. Auch ich hätte die genauso formuliert, selbst wenn du die Clubmeisterschaft nicht gewonnen hättest. Entschuldigung. Also du hast die Clubmeisterschaft auf deiner Anlage gewonnen. Du feierst mit Freunden in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du vielleicht zu viel getrunken haben könntest?
Oh je. Also ich befürchte, ich würde gar nicht singen, weil
geht nicht.
Erstmal habe ich von Musik echt gar keine Ahnung. Und ich singe extrem schlecht und ich hasse Karaoke. Also ich bin
so besser.
Oh mein Gott.
Also bei so Sachen bin ich immer extrem still.
Was hat Eisenberger, diese bayerische Gruppe, was war das?
Wer
war
das? Welche meinst du?
Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen.
Ah, von der Süddeutschen. Wann? Ja, der hatte.
Seidling?
Ja, der hatte Heindling.
Heindling kenne ich natürlich auch. Ja,
also, da haben wir schon mal ihren Anstoß.
Ja.
Ein Duett mit Corbinian Eisenberger.
Kein Weg dran vorbei.
Nein, ja. Gibt es nicht.
Es muss gesungen werden. Also Ben hat lange überlegt. Also weißt du, du hast ja die Sendung, glaube ich, gehört. Ben hat ungefähr eine Minute lang, bis er dann tatsächlich zwei richtig gute Titel genannt hat.
Also wahrscheinlich wäre ich dann irgendwie in dem betrunkenen Zustand bei We Are the Champions.
Oh, das ist super, das haben wir noch nicht.
Und dann vielleicht noch You'll Never Walk Alone oder
irgendwas. Okay.
Die Playlist wächst und wächst, die Golfclub-Playlist.
Sehr schön.
Zwei Sachen, die noch nicht drauf sind. Siehst du, ein bisschen Druck, Marc, hast du super gemacht.
Nett. Die hat nur Angst, dass sie hier ewig sitzen bleiben muss. Okay. Ja, das wird mir reichen, damit es unsere Playlist, das, wie alle unsere Zuhörer wissen, ist bei Spotify einzusehen und wird morgen ergänzt werden und auch natürlich runterzuladen. Und
auf jeden Fall.
In wenn du ein ganzes Leben lang. Entschuldigung.
Die Live-Version von We Are the Champions.
Ja, okay, vielleicht ja. So. Das ist eine richtig große. Ja? So. Wenn du dein ganzes Leben lang nur noch einen Platz spielen dürftest, welcher wäre das?
Den Championship-Kurs von Rory Dornock.
Das kam ja auch wie aus der Pistole. Wow.
Ja. Wow. Das ist, weil wir gerade über, oder weil ich gerade über Magie schwadronierte, das ist natürlich auch ein wirklich magischer Platz, Dornoch.
Ja, super. Also ich war dieses Jahr, ich hatte eigentlich ein ganz ulkiges Erlebnis dieses Jahr. Mein Mann und ich hatten als Saison-Highlight eigentlich dieses Jahr war die British, also 2022, ich bin noch im falschen Jahr, war die British Senior Amateur Championship in Royal Dornoch und ja, wir schauen halt immer so ein bisschen nach den Plätzen, auf die wir Lust hätten. Und dann haben wir beide darauf gehofft, dass wir in dieses Feld kommen, was ehrlich gesagt relativ schwierig ist, weil die Besetzung immer sehr gut ist. Und dieses Jahr war es direkt vor der Open, da haben ganz viele Amis mitgespielt und Australier und so. Und dann waren wir beide im Feld und sind da also glücklich hingefahren und haben dann beide die Proberunde gespielt. Und am nächsten Tag hatte ich dann Covid. Und habe also die British Senior Amateur nicht gespielt. Und mein Mann hat dann eine Runde gespielt und dann hatte er auch Covid. Und das war es dann mit Dornoch. Aber wir kannten beide Dornoch schon davor. Und ich finde immer noch, das ist einfach ein sensationeller Golfplatz. Und er war fantastisch in Schuss, also wirklich fantastisch.
Ja.
Und es ist einfach eine Wahnsinnsatmosphäre und ein toller Golfplatz.
Also es gibt da ein paar Löcher, die sich so eingebrannt haben in mein Gedächtnis. Nicht nur, weil es ein toller Golfplatz ist, sondern weil ich ihn extrem schlecht gespielt habe.
Ja, es ist auch ziemlich schwer, aber es ist halt einfach richtig gut, ja.
Und da gibt es so ein paar Bunker, die, also ich habe das Gefühl, ich wache nachts manchmal schweißgebadet auf und weiß nicht weshalb. Wahrscheinlich, weil mein Gedächtnis den Traum schon gelöscht hat, weil ich immer noch in dem Scheißbunker auf der 10 stehe,
Ja.
vorne links.
Aber ich finde, das ist halt auch, das Gute daran ist ja auch, dass man daran sieht, wie man wirklich spielt.
Ja.
Und ich finde, das ist uns ja was, was uns gerade in Deutschland massiv abgeht, dass wir haben so wenige wirklich hochklassige Golfanlagen oder hochklassige Golfplätze, dass die Leute leider oder ganz viele Leute eine völlig falsche Wahrnehmung von ihrem Golfspiel haben, ja, beziehungsweise von der Vergleichbarkeit ihres Golfspiels. Und wenn man dann halt auf solchen Plätzen spielt, dann merkt man halt, wo der Hammer hängt, ja. Und das ist halt was komplett anderes. Und ich finde, das macht ja auch Spaß, weil, also ich lerne ja schon ganz gern dazu. Ich bin auch ein begeisterter Über und ja, also ich finde, bei so Plätzen wird man ja immer besser, weil da kommt man immer runter und weiß, was man alles nicht kann.
Und man wird ein bisschen bescheidener, finde ich, jedes Mal, wenn man
Ja,
dort.
unbedingt.
German
Das wird nicht.
handicaps don't travel well. Das ist wirklich,
Ja,
da
ja
reden die
nicht
anderen über
wirklich.
uns. Ja, das stimmt.
Wobei,
Oh, das.
Sie haben.
Wobei, bitte?
Wobei, es gibt ja ein in der Zwischenzeit einheitliches System, das angeblich angepasst ist und mit dem sehr, sehr viel Schindluder in der Zwischenzeit betrieben wird, vor allen Dingen im angelsächsischen Bereich. Also
Ja.
mit
Ganz, ganz kurz.
EDS-Runden, die man quasi nachträglich noch einträgt und irgendwelche, also, aber die Engländer, die setzen wenigstens ihr Handicap dann nach oben, ja, und nicht nach unten im Normalfall.
Muss ein guter Golfplatz schwer sein, schwierig sein?
Nein, nicht unbedingt. Also ich denke, die Schwierigkeit hängt ja einfach vom Tee ab. Weil ich kann ja jeden Golfplatz, also ein guter Golfplatz hat aus meiner Sicht ausreichend Tees, um die Varianten zu bieten. Und normalerweise ist er von hinten schwer und von Champions Damen deutlich schwerer. Aber wenn er wirklich ein guter Golfplatz ist, dann müsste er auch eine deutlich spielbarere Variante für schlechtere Spieler haben. Wobei es natürlich so ist, wenn man jetzt was spielt wie, ich sag mal, Oak Hill oder Oakland Hills oder dann sind natürlich die Grüns kompliziert und wenn die muss man dann auch lesen können und so, aber normalerweise ist es ja so, dass dem klassischen Amateurgolfer, gerade dem schlechteren Golfer, fallen ja 4 Schläge auf den Grün oder 5 Schläge manchmal sogar bei Weitem nicht so auf wie 3 Bälle im Wasser oder wenn sie ständig im Bunker liegen oder so Geschichten. Das sind ja Sachen, die das Golfspiel für die meisten Amateure viel mühseliger machen, wohingegen jetzt ein Putt mehr oder 2 Putts mehr, das wird meistens eigentlich gar nicht so registriert. Also
Ja. Es wird dann
deswegen,
eher abgeschüttelt im Vergleich
ja
zu,
genau.
ich
Und
brauche meinen
deswegen,
Ball
also
jetzt.
ein guter Golfplatz hat eigentlich immer eine Route für den schlechten Spieler.
Ja, ich kann mich daran erinnern, wie die Developers von PGA West, wo sie jetzt gerade gestern die American Express gespielt haben, zu Herrn Dye gesagt haben, build us the most difficult golf course in the world. Und die haben gestern, was weiß ich, 27 untergeschossen
Ja.
oder sowas. Also, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass der.
Ja, wobei da, also ich bin ja ein Fan von Pete Dye-Plätzen, muss ich sagen. Und Pete Dye hat natürlich immer sehr komplizierte Grüns und schon auch komplizierte Löcher, ja. Also, aber wenn ich mich, auch da gibt es halt einen orangenen Abschlag und einen roten Abschlag und das macht die Sache dann in der Regel halt schon viel, viel einfacher, wenn ich mich dann dahin stelle.
Was sagte Basche? Was sagte Basche? Dann spiel halt von vorne, wenn du von hinten dein Handicap nicht spielen
Ja.
Aber ich finde es wunderbar, Frank, dass du nochmal die Platzfrage nochmal forciert hast, weil, nächste Frage, welcher ist der beste Platz, den Thomas Himmel gebaut hat?
Ja, Songweiler auf Mallorca wahrscheinlich und Olching ist schon auch sehr gut. Und das Redesign in Zürich, Zumikon, finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja.
sind so meine drei Favoriten.
Songoal ist, habe ich in bester Erinnerung.
Ja.
Sehr, sehr interessant, auch mit den Flugzeugen, die immer reinkommen. Man hat fast das Gefühl, dann beschweren sie sich alle, ja, Flugzeuge. Und ich denke mir, dann spiel doch in Prestwick, da hast du auch ständig Flugzeuge.
Im Frankfurter Golfclub ist es
Frankfurt
auch.
Hier gefällt es mir nicht, die Flugzeuge. Und ich denke immer, du bist auf einem der besten Anlagen auf der Insel. Ja? Also ich finde auch, dass Songoal auf jeden Fall besser ist als alles andere, was da gehypt wird. Also dieses Alcantara im Vergleich finde ich sehr schwach, weil es immer nur hin und her geht. Aber alle reden immer nur über diese Flugzeuge. Ja. Bier auf dem Golfplatz?
Bitte?
Bier auf dem Golfplatz?
Also ich trinke sowieso sehr ungern Bier.
Die Antwort ist nein.
Also eigentlich trinke ich gar kein Bier. Insofern müsste es bei mir dann heißen Wein auf dem Golfplatz. Und das mache ich überhaupt nicht, weil dann, ich trinke einfach tagsüber sowieso wenig. Also ich trinke sehr wenig auf dem Golfplatz, gar nicht.
Kart oder Laufen?
Ich laufe eigentlich
gerade. Tragen oder ziehen?
Also ich bin ja nicht mehr die Jüngste, deswegen ziehe ich eigentlich in der Regel. Ich habe auch keinen E-Trolley, aber ich ziehe meistens, jetzt im Winter trage ich dann auch mal.
Ja, ziehen
ich habe aber so ein klassisches Tragebag und ich bin ein vehementer Ping-Anhänger und habe deswegen seit ewigen Zeiten Ping-Bags und die trage ich dann jetzt im Winter schon immer.
Das sind diese Bags, die sich unten so wunderbar
diese Hufe,
ja,
Hufe,
genau. So quasi aussehen, als wenn sie, würden sie in sich zusammensacken. Ja, klasse. Entschuldigung. Musik auf der Range?
Habe ich eigentlich nie gemacht, muss ich sagen. Und jetzt habe ich mir aber letztes Jahr tatsächlich die Kopfhörer zum ersten Mal reingesteckt. Allerdings nicht für Musik hören, sondern ich höre jetzt immer Hörbücher. Weil ich muss sagen, dass ich nicht so gern Putten übe, aber dringend Putten üben muss. Und wie ich schon gesagt habe, ich übe einfach ganz gerne. Und deswegen stehe ich dann auch einfach mal 2 Stunden auf der Range. Und witzigerweise war auch eines der Entscheidungskriterien für den Münchner Golfclub war die Qualität der Übungsanlagen. Also ich bin jemand, ich kenne immer überall die Übungsanlagen. Und jetzt habe ich mich eben an die Hörbücher gewöhnt.
Und das funktioniert, weil ich kann mich ja beim Putten schon kaum aufs Putten konzentrieren, wenn ich in absolute Ruhe da stehe.
Nein, also ich muss sagen, das hat jetzt meine Putterei eindeutig verbessert, weil ich bleibe jetzt länger.
Also eher Proust oder Stephen King zum Putten?
Nee, tatsächlich habe ich jetzt als letztes Becoming von Michelle Obama gehört.
Oh, also auch Sachbücher. Ich liebe ja Hörbücher Sachbücher als Hörbücher. Also man hat
Da bin ich aber noch nicht ganz durch. Mir fehlen irgendwie noch 1,5 Stunden.
Gibt es einen Spieler, den du unbedingt mal hättest interviewen wollen und der dir durch die Finger gerutscht ist? Also jemand, den du unbedingt haben wolltest und den du nicht bekommen hast?
Ja, also tatsächlich. Also so One-to-One-Interviews sind ja inzwischen ganz schwierig. Ich habe tatsächlich mal Tiger Woods erwischt. Es war auch ganz lustig, das war während einer American Express-Werbung. Da waren wir 3 Journalisten und wir kamen immer während der Pause dieser American Express-Werbung dran. Also es gab immer ein Take und dann war 5 Minuten Pause, da waren wir dran und dann kam der nächste Take und wir wieder. Ansonsten, ja. Ich habe nie, also der Einzige, der mich jetzt von den aktuellen Spielern da wirklich jetzt mal so in so einem längeren Interview wirklich interessieren würde, ist zum Beispiel McIlroy von den Europäern, weil ich finde, dass der wenigstens eine eigene Meinung hat und sie auch ab und zu mal äußert. Das finde ich schon mal ganz erfrischend. Ansonsten habe ich, glaube ich, in all den Jahren relativ viele da bei irgendwelchen Pressekonferenzen und allem Möglichen gehört.
Es ist aber schön, wenn man sagen kann, eigentlich hatte ich sie alle, die ich haben wollte.
Naja, alle nicht. Und wie gesagt, so One-to-One-Interviews sind ja inzwischen sowieso ist ja ein ziemliches Geeiere. Inzwischen Golfprofis sind ja auch nicht anders als Fußballprofis inzwischen. Und das ist alles relativ schwierig, was auch ein Grund dafür war, dass ich irgendwie da mir was anderes gesucht habe. Und das ist auch sehr mühselig und Wenn man dann das eine Weile gemacht hat, fragt man sich auch, ob es das jetzt noch wert ist, nach 25 Jahren hinter irgendwelchen 23-Jährigen herzulaufen, die irgendwie die Nummer 250 in der Weltrangliste sind und aber
Und auf dem
denken,
Parkplatz zu stehen, in der Hoffnung, man
ja,
wird
genau.
vielleicht
Und die
nach
aber
einer
glauben,
Trainingssession
sie hätten jetzt
aufgestanden.
dieses Spiel für sich, ja, verbucht. Und da hatte ich dann den Eindruck, dass ich das nicht mehr machen muss.
Du hast schon immens viel Golf live und vor Ort sehen können. Gibt es ein spezielles Ereignis, Erlebnis, das alle anderen in den Schatten stellt?
Schwierig, auch nicht so wirklich. Also ein paar Ryder Cups waren einfach besser als andere, würde ich sagen. Wahrscheinlich schon dieser letzte Woodsieg in Augusta, das war schon ein absolutes Highlight.
Ja, ich glaube, das war für uns alle ein Highlight, auch wenn man nicht vor Ort gewesen ist. In vielen Diskussionen, da kommen wir mal wieder auf unser leidiges Thema, im Zusammenhang mit der Leave-Tour wird über Saudi-Blutgeld gesprochen. Wir haben das Thema hier immer wieder gehabt. Die Frage ist, haben wir einen zu hohen moralischen Anspruch an unseren Sport, wenn wir über das Saudi-Blutgeld sprechen? Und dann Teil 2 dieser Frage ist, und wie siehst du die Involviertheit der Saudis im Damengolf? Das ist ein Thema, das immer so ein bisschen nebenher behandelt wird, wenn es überhaupt angesprochen wird, weil es quasi von diesem ganzen Lift-Tam-Tam überschattet wird.
Also ich habe da schon eine Meinung zu. Also ich persönlich glaube, dass es halt einfach Sportswashing ist und dass man das einfach auch formulieren muss. Ich verstehe die Profis, dass sie die Gelegenheit wahrnehmen, unglaublich viel Geld zu verdienen. Ich persönlich sage immer, für mich ist irgendwie Liftgolf so ein bisschen wie Holiday on Ice für Golfer. Ich finde, also ich finde durchaus auch, dass so ein etwas unterhaltsameres Konzept seinen Raum im Golfsport haben sollte, weil gerade dieser unterhaltsame Aspekt oft fehlt. Ich bin nicht der Meinung, dass man dafür Weltranglistenpunkte bekommen sollte. Also, und dann den Rest regelt der Markt, ja. Im Damengolf finde ich das überraschend, dass sich so viele Damen gleich auch am Anfang da als Botschafter akquirieren haben lassen. Am Ende muss das, glaube ich, jeder selbst für sich entscheiden, wofür er seine Nase hinhält, ja. Und ich glaube, dass die einen ziemlich guten Job machen bei vielen Sachen. Sie fördern sicherlich den Damensport extrem. Ich hatte witzigerweise jetzt vor einigen Wochen auch ein Telefonat mit zwei Leuten von Golf Saudi, die ausschließlich für die Entwicklung der Plätze zuständig sind und eben sehr stark auch für die wissenschaftliche Seite bei der Entwicklung des Golfsports im Hinblick auf Wasser und so weiter und so fort. Man muss sagen, dass die da einfach extrem gut aufgestellt sind und da auch wirklich Basisarbeit leisten, auch mit der Forschung und so weiter und so fort. Am Ende ist es halt einfach so, dass man immer, also Teil der Geschichte ist einfach, dass Aramco der größte CO2-Verursacher der Welt ist. Das ist einfach so. Damit müssen sie einfach leben. Und das ist halt für mich Teil der Geschichte. Und der Khashoggi-Mord ist halt einfach auch Teil der Geschichte, ja. Und Menschenrechtsverletzungen eben auch. Und am Ende muss eben jeder selber wissen, was er daraus macht, ja. Aber natürlich sind sie Teil der Szene und ich verstehe auch, dass es für Menschen, die wirtschaftlich damit zu tun haben, natürlich in gewisser Weise schwierig ist. Das ist immer so moralisierend. Aber wenn jemand da natürlich sein Geld verdient, was will er machen, ja? Wobei es natürlich ein Unterschied ist, ob ich mein Geld als Angestellter einer Firma verdiene oder ob ich da einfach nochmal 30 Millionen zu bereits bestehenden 200 Millionen draufpacke. Aber auch das muss am Ende ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde nur immer, wenn ich darüber schreibe, dann würde ich gerne die ganze Geschichte schreiben. Deswegen war ich tatsächlich auch noch nie da. Also witzigerweise habe ich schon ganz viele Einladungen dahin bekommen. Und habe dann jedes Mal, bevor ich die Einladung angenommen habe, gesagt, dass ich, wenn ich dahin fahre, gleich darauf hinweise, dass ich persönlich entscheide, was ich schreibe. Und leider sind wir dann nie dazu gekommen, dass ich dahin gefahren bin, weil das war leider nie möglich.
Also es war, die Einladungen waren immer so ein bisschen gekoppelt mit, kommst du bei uns vorbei, wir zeigen dir alles und du
Ja,
schreibst einen
klar.
Bericht. Ja, so.
Ja, immer Turniere natürlich
Ja.
und aber halt dann schon auch immer mit dem Hinweis, ja, dass es halt, dass man sich halt auf das Thema zu konzentrieren hat, ja. Und da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, was das Thema ist. Also ich bin einfach der Meinung, dass das Thema etwas vielschichtiger ist, ja.
Ja.
Und dann lasse ich es lieber bleiben.
Wunderbar, das waren die Quick Nine. Ich habe dann eine Frage, die überleiten soll. Und aus deiner Sicht, welche sind die größten Herausforderungen, die sich dem Golfsport in den nächsten Jahren stellen werden?
Ja, sicherlich der Klimawandel. Also das sieht man heute schon. Wir in Deutschland haben noch relativ wenig damit zu tun, aber das wird sicherlich das sein, was die Golfanlagen in finanzieller Hinsicht massiv beschäftigen wird.
Ja.
Also Wasserthema ist ein Riesenthema. Zu wenig Wasser, was viele unterschätzen, ist zu viel Wasser. Also einfach extreme Niederschläge, die unglaubliche Schäden, Platzsperrungen und so weiter anrichten. Wir haben das ja jetzt hier schon in Ansätzen. Und man merkt auch in der Szene, dass sich die Verantwortlichen zunehmend damit beschäftigen, dass ihnen so die Dimension klar wird. Also bei Wassergenehmigungen sind ein Riesenthema. Und also ich merke das halt auch gerade bei meinem Mann, beim Thomas, wie sehr das tatsächlich schon reinspielt. Sandpreise, Sand ist eine der selten, wird
Wahnsinns
tatsächlich
Rohstoff, ne?
zu
Ja.
einem, zu einer seltenen Ressource. Also da tut sich schon eine ganze Menge, auch im Sport selbst. Auch dieses Thema, also das Thema wird den Sport massiv beschäftigen. Auch im Sponsoring-Bereich tatsächlich, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass ein Sponsor einen Club fragen wird, wie er denn mit dem Verkehrsthema umgeht oder wie er mit dem Energiethema umgeht oder ob er womöglich noch Trinkwasser durch die Gegend spritzt. Das sind Sachen, die werden in Zukunft sicherlich auch bei Sponsoring-Entscheidungen mit reinspielen.
Ich meine, lass mich mal so fragen, braucht der Planet Erde eigentlich noch mehr Golfplätze?
Ich glaube, mit Golfplätzen verhält es sich so ähnlich wie mit Skipisten. Also, ich war auch lange Zeit ein sehr begeisterter Skifahrer, aber ich finde, man muss irgendwann mal erkennen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Also, ich glaube, es gibt sicherlich Bedarf an neuen Golfplätzen, wenn ich gerade an stadtnahe Geschichten denke. Die Frage ist immer also es geht immer um Dimensionen. Welche Form von Golfanlagen müssen es immer 60 Hektar Anlagen sein? Was baue ich um? Mit welchem Aufwand? Also es gibt ja da die ganze Bandbreite. Ja, es gibt witzigerweise, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich habe mir den Ben Crenshaw Podcast angehört, weil mein Mann und ich waren 25 Jahre Mitglied auf einer Anlage in Georgia, die Ben Crenshaw gebaut hat. Und tatsächlich ich glaube, der zweitbeste Platz in Georgia, einer der besten in den USA. Und das war eine Anlage, die sehr unaufwendig gebaut worden ist, weil man einfach mit dem Gelände gebaut hat und trotzdem einen wirklich extrem schwierigen, aber sensationellen Golfplatz hinbekommen hat. Ja. Und deswegen glaube ich, kann man das nicht so vereinheitlichen. Es gibt sicher ganz viele Möglichkeiten, sehr sinnvolle Golfanlagen unterschiedlichster Größe und Ausrichtung zu bauen. Und es gibt sicherlich auch ganz viele Möglichkeiten, ganz unsinnige Projekte in die Landschaft zu stampfen.
Ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Also braucht es, also nicht nur braucht es noch mehr Plätze, sondern müssen wir unbedingt da Golfplätze hinbauen? Also braucht es dort einen Golfplatz? Ja.
Ja, oder auch vielleicht gar keinen Golfplatz, sondern vielleicht nur eine andere Form von Range oder eine Art Begegnungsplatz für Golfer, die Golfer werden wollen. Oder also es gibt ja da ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe vor kurzem einen so ein Industry Day bei Truhn mitgemacht und die unterscheiden halt den Markt schon ganz klar in den Greenfield-Golfer, das ist der Golfer, der wirklich spielt, und dann aber auch in Golfer, die nur begrenzt, also dann in Driving Range Golfer, die schon Bälle hauen, und dann aber auch in Golfer, die nur in Form von Putting Bars oder so neuen amerikanischen Fun-Anlagen damit in Berührung kommen. Und für die ist aber dieser sogenannte Offside-Golfer genauso wichtig wie der Greenfield-Golfer. Also ich glaube, wir sind da in Deutschland auch noch ein bisschen hinterher, was die Einteilung und Betrachtung des Marktes anbelangt. Für uns ist ja dieses Golfbild sehr festgefügt. Was ist ein Golfer? Ja, und da sind wir aber total hinten dran. Also international bewegt sich das ja in ganz anderen Bahnen.
Ja, wir hatten neulich den Geschäftsführer von 70s bei uns,
ja.
der berichtet was ganz Ähnliches. Also der sagt natürlich, es ist noch nicht so weit, aber er hat zunehmend Gruppen von Leuten, die kommen wollen, die dort das ausprobieren wollen, die von denen kein einziger jemals einen Golfschläger in den Händen gehalten hat. Und das sind dann manchmal Gruppen von 13, 14 Leuten, die dann eine Bay besetzt halten und den ganzen Abend verbringen, während die Herrenmannschaft des örtlichen Golfclubs daneben trainiert.
Ja.
Genau in diese Richtung auch geht.
Ja, und das wäre dann zum Beispiel so ein typischer Offside-Golfer. Ja. Und es gibt aber Studien, die eben belegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Offside-Golfer mit dem Golf anfängt, viel höher ist als jemand, der noch nie Kontakt zum Golfsport hatte. Und deswegen ist es einfach total wichtig, auch dieses Segment zu bedienen. Und da müssen wir, glaube ich, einfach noch über ganz neue Formen nachdenken, die wir hier noch gar nicht kennen. Ja.
Aber es ist ja auch dann der Ruf der Golfer und des Spiels selber, gerade in Deutschland, wenn es dann um so Sachen geht, wie wir wollen hier einen neuen Golfplatz bauen, dann kommt irgendeine Initiative und sagt, nein, dann sammeln sie ein paar Unterschriften, was ja einfach ist, weil es ja gegen Golf geht, das mag ja keiner. Man merkt es ja auch dann nicht, das sind ja die Leute, die Nachhaltigkeit nur als Trend sehen und nicht als selbstverständlich. Wenn ich mir jetzt die Green Initiatives von der FIFA angucke und von der Infantino, wir wollen bis dann und dann, wenn ich was immer, Energy Efficient, was immer er da sagt, ohne dass das irgendwie gemessen wird, jetzt weder bei der WM in Katar noch bei dem anderen Turnier, was gerade war, diese Nachhaltigkeit im Sport, das fängt ja beim Bundesministerium für Umwelt an, die haben ja da gewisse Vorsätze und ja, geht dann weiter. Ich meine, muss ich mir da einfach nur vorstellen, nicht, dass 30 Golfplätze verbrauchen 30 Millionen Liter Wasser am Tag in Salt Lake, Utah, muss ich mir, und mit was für Pestiziden da gespritzt wird und so weiter, oder muss ich mir da auch drunter vorstellen, dass Golfclubs also absolut nichts mehr in Plastikbehältern in der Gastronomie verkaufen?
Ja, ich glaube, das Thema ist extrem vielschichtig. Also es gibt da unglaublich viele Aspekte. Also das reicht von Plastik über Wassermanagement, Biotopeinsatz, alles Mögliche. Ja. Tatsächlich ist es so, dass auch im Golf gibt es unglaublich viele Fälle von Greenwashing und natürlich sehr unterschiedliche Ansätze, das Thema zu betreiben. Also die European Tour, oder jetzt ist es ja die DP World Tour, hat letztes Jahr auch gesagt, sie wird 2030 CO2-neutral sein, hat bis heute noch keine Zahlen von den ersten gemessenen Turnieren veröffentlicht. Ich habe vor 2 Wochen mit ihnen gesprochen, mit der PGA Tour. Jetzt haben sie letzte Woche gesagt, alle Rolex-Turniere werden schon dieses Jahr CO2-neutral sein. Tatsächlich ist es aber so, dass sie mir vor 2 Wochen noch nicht das konkrete Energiekonzept liefern konnten. Und da gibt es dann sehr viel Einzelfragen, wird der Fanverkehr mit einberechnet und so weiter und so fort. Also tatsächlich ist es auch im Golf so, dass eine der entscheidenden Fragen irgendwie die Glaubwürdigkeit sein wird, ja. Und man kann natürlich ganz viel sagen und am Ende kommt es aber natürlich darauf an, dass ich nicht ausgleiche, sondern erstmal schon mal vermeide, ja. Und ob das jetzt der Müll ist oder ob das jetzt Diesel ist oder viele anderen Sachen. Es ist auch ganz lustig. Also in Deutschland denkt man zum Beispiel auch immer, wenn man ganz viele Deutsche, mit denen ich spreche, die sagen, naja, die Araber, die hauen ja da eh das Wasser raus. Und in Arizona hauen sie das Wasser raus. Und ich weiß nicht, wo überall. Viel mehr als bei uns. Aber auch da ist es so, man muss sich das mal genau angucken, weil in Arizona zum Beispiel wird halt in ganz vielen Fällen Brauchwasser verwendet, ja. Und auch in Spanien zum Beispiel gibt es, auf Mallorca zum Beispiel, ist ohnehin nur, also zu großen Teilen Brauchwasser erlaubt, ja. Wohingegen wir in Deutschland kaum Plätze haben, die Brauchwasser verwenden, weil wir auch nie die Notwendigkeit hatten, uns mit der Technologie auseinanderzusetzen. Und man merkt, dass da alle jetzt irgendwie so am Anfang stehen. Also deswegen finde ich es auch schwierig. Also für mich ist dieses ganze Nachhaltigkeitsthema ein Riesenkommunikationsthema, weil ich merke einfach, wenn ich mit den Golfern spreche, dass sich viele so ein bisschen ertappt fühlen, als wenn man ihnen was wegnehmen wollte oder ihnen so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen einreden wollte, weil sie vielleicht ein SUV fahren oder mehrfach im Jahr in Urlaub fliegen und so weiter. Aber ich glaube, der Erfolg der ganzen Geschichte wird davon abhängen, dass man den Leuten vermitteln kann, dass im Moment wahrscheinlich noch niemand super toll ist und alle irgendwie so ein bisschen am Beginn einer Reise stehen, die sie sowieso gehen müssen, weil jeder mit den Auswirkungen des Klimawandels unweigerlich zu tun hat und zwar viel schneller, als die meisten Leute denken. Und ich glaube, es geht einfach darum, die Leute mitzunehmen und ihnen zu erklären, wie sie durch verschiedene Dinge einfach in eine positive Richtung gehen können, ja. Und bei dem Biodiversitätsthema sind ja viele Golfanlagen schon sehr stark. Bei anderen Sachen sind wir eben noch nicht so toll. Und das Schöne an dem Thema ist eigentlich, und das ist eigentlich auch das, was mir deswegen jetzt im Moment viel mehr Spaß macht als der klassische Sport, ist eigentlich, dass man da echt was bewegt. Also da geht tatsächlich was vorwärts, ja, weil es gibt ganz viele Greenkeeper, die ganz tolle Sachen machen im Kleinen, ja. Also mit denen spricht da vielleicht gar keiner drüber. Und dann gibt es halt Clubmanager, die dann sagen, ich nehme jetzt keine Plastikflaschen mehr. Oder Präsidenten, die sagen, bei uns werden jetzt die Biotopflächen vergrößert oder die Raffbereiche vergrößert, obwohl ich dann beim nächsten Senioren- oder Herrennachmittag 20 Herren im Sekretariat stehen habe, die mir erzählen, dass das Raff
Platz sei
runtergeholt werden muss.
unspielbar.
Ja, genau. Also lauter so Sachen, ja. Also da ist unheimlich viel Bewegung drin. Und ich muss sagen, ich habe damit angefangen, Weihnachten vor Corona, also jetzt etwas mehr als 3 Jahre her. Da haben alle, ganz viele Leute zu mir gesagt, was das jetzt soll und was das für eine komische Idee ist. Tatsächlich muss ich an der Stelle immer wieder sagen, dass die ersten zwei, die mich da in Deutschland massiv unterstützt haben, waren Marc Bieber vom Deutschen Golfverband und Heidi Klump aus dem Bayerischen Golfverband, die von Anfang an bei dem Thema absolut mitgegangen sind, ja. Und dann auch der Baden-Württembergische Golfverband mit Otto Leibfritz. Das waren so die ersten, die sich für das Thema dann mit stark gemacht haben. Aber man merkt jetzt, dass das relativ schnell Fahrt aufnimmt, weil wir auch in Deutschland, also gerade das Wasserthema beschäftigt ganz, ganz viele Golfanlagen. Und die Golfer kriegen es oft noch nicht so mit, aber die Golfer werden einfach akzeptieren müssen, dass sie zahlen müssen. Also der Sport wird teurer werden, weil die Infrastruktur verbessert werden muss. Ja, ob das jetzt Beregnungsanlagen sind, Speicherteiche, Wassersammelanlagen. Für all die Probleme, die es gibt es eigentlich sehr viel technische Lösungen. Aber diese technischen Lösungen muss
Nicht
jemand
umsonst.
finanzieren und das wird am Ende der Golfer sein. Und das ist den Leuten, glaube ich, noch nicht so richtig klar.
Ja, der DGV teilt ja diese Zertifizierung da, und die haben wir gerade den 100. grünen Golfclub oder wie immer das, ich weiß
Ja,
nicht.
Golf und Natur ist das vom Deutschen
Genau.
Golf.
Das ist ja schon jeder sechste Golfclub in Deutschland. Ich weiß nicht genau, was man dafür machen muss, aber.
Ja, tatsächlich dann schon eine ganze Menge. Also das ist schon ein ziemlich ambitioniertes Zertifikat und finde es auch sehr gut gemacht. Und bei dem Zertifikat kommen jetzt eben zunehmend auch eben diese neuen Anforderungsprofile, die müssen natürlich alle erst erarbeitet werden. Also das ist ja auch Vieles davon ist absolute Neuheit. Also dieses CO2-Thema, das ist natürlich total am Anfang, ja. Keiner hat einen Standard, keiner weiß, wohin das geht. Ja, schon spannend irgendwie, ja.
Wenn man mit Herrn Schlotterbeck das Thema.
Mann.
Schlockermann, Schlotterbeck.
Schlockermann.
Sorry,
Schlockermann.
Herr Schlottermann.
Schlockermann.
Ich habe ja Liz Young auch
Wir
Liz Taylor genannt.
können noch ein paar,
Ein paar Mal üben.
Aberrationen uns einfallen lassen, Frank.
Schlotterbeck.
Der Jörg hat einen wirklich ausgezeichneten Sinn für Humor, der kann das
Ja, das
durchaus
ist mega.
nehmen.
Ja, so.
Dolly Pepper war auch Dr. Pepper.
Ja, das stimmt.
Hat sie aber selbst gesagt.
Du meinst also, Petra, es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür. Also
Ja,
die
glaube ich schon.
haben, und ich glaube auch, dass es hauptsächlich ein Kommunikationsthema ist, weil keiner, der sich ernsthaft mit diesen Themen auseinandersetzt, wird am Ende einer auch nur oberflächlichen Auseinandersetzung dagegen sein können. Also das
Ja, es ist einfach auch
nachhaltiger.
so, dass es ist einfach, es lässt sich ja gar nicht, also man kommt ja gar nicht drum rum. Wenn ich mir die Starkregentage in Deutschland anschaue, dann ist es eben so, dann sind die Bunker jedes Mal ausgewaschen, dann sind die Wege sind ausgewaschen, die Clubs müssen Verkehrswege Sicherheit betreiben, das sind die Anlagen zum Teil geschlossen, weil erstmal die Bäume gesichert werden müssen. Das sind Sachen, die kriegen die Leute direkt mit. Das zweite ist die Hitzeproblematik. Also es wird immer mehr Hitzetage geben, über 38 Grad. Und es gibt einfach von der Weltgesundheitsorganisation Vorgaben, die ganz klar machen, dass es im Bereich der Jugendlichen und der Ü60 Leute gesundheitsgefährdend ist. Und auch darüber, der Bayerische Golfverband, muss ich sagen, hat da ja jetzt schon Hitzeregelungen eingeführt. Tatsächlich ist es in der Kommunikation gar nicht einfach, weil es eben immer noch Menschen, gerade in meinem Alter gibt oder noch ältere, die dann sagen, das brauchen wir nicht und wir sind alles Helden und wir schaffen die 18 Löcher auch bei 40 Grad im Schatten. Aber
Und ich will
unabhängig
nicht
davon,
gegängelt werden.
genau, aber ja, also natürlich werden diese Hitzetage mehr und dafür wird es einfach Regelungen geben müssen und die Leute werden sich anpassen müssen. Es lässt sich nicht verhindern. Ich meine, wir hatten jetzt die größte Hitzewelle überhaupt war ja nun dieser Winter. Die meisten Leute verstehen es nicht als Hitzewelle, aber es wird in der Wissenschaft tatsächlich von Kopernikus und wie sie alle heißen, als Hitzewelle bezeichnet. Und natürlich führt es dann in Anlagen in Süddeutschland zu einer Diskussion um Sommergrüns. Und weil ansonsten Greenkeeper natürlich um diese Jahreszeit verstärkt in Urlaub geschickt werden, weil das Greenkeeping-Personal wird runtergefahren. Die ganze Zeitplanung ist gar nicht darauf ausgerichtet. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich bei 14 Grad, wie wir es in den letzten Wochen hatten, urplötzlich 80 Leute an einem Samstag oder über 100, die auf einer Golfanlage stehen und die dann einfach Golf spielen, ja. Und wenn so eine Phase dann 3 Wochen dauert und ein Grün einfach nicht gefroren ist, dann stellt halt der eine oder andere die Frage, wieso spiele ich jetzt nicht auf einem Sommergrün, ja? Und natürlich wird der Clubmanager dann nicht sagen, weil unsere Greenkeeper jetzt gerade Urlaub haben, sondern erzählt dann natürlich eine andere Geschichte, ja. Und das ist ja auch alles total verständlich. Aber also die Golfszene ist natürlich im Umbruch.
Ja.
Und das ist auch keine Entwicklung, die man anders als wirtschaftliche Krisen oder so einfach stoppen kann, weil das Wetter wird ja nicht fragen, ob es jetzt vielleicht noch 2 Jahre warten soll oder 10 Jahre oder ob es jetzt gerade passt mit dem Wetterwandel oder nicht, sondern das passiert einfach. Und der Golfsport ist halt nun mal extrem wetterabhängig. Das ist einfach so, ja. Und deswegen ist es einfach eine der Sportarten, die damit automatisch am meisten zu tun hat. Also ich habe vor ein paar Wochen mit einem Golfclub in Sydney telefoniert. Die haben jetzt innerhalb von 14 Monaten dreimal alle Bunker saniert, weil die waren dreimal komplett überschwemmt. Und da geht es einfach an die Existenz. Das sind dann wirklich existenzielle Fragen. Oder ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit der Anlage außerhalb von Scottsdale, die bisher immer an den Scottsdale-Wasserversorger angebunden war. Ja. Und Jetzt hat aber der Lake Mead so wenig Wasser, dass Scottsdale beschlossen hat, generell Wasser nur noch innerhalb der Stadtgrenzen zu liefern, sodass alle Communities außerhalb jetzt erstmal auf dem Trockenen sitzen und jetzt die Tanklastwagen bestellen. Da wird es dann urplötzlich ganz schön teuer und es wird halt auch sehr mühselig, ja. Und die Leute, die dann da am Golfplatz für 1,5 Millionen Dollar ein Townhouse gekauft haben, die haben jetzt urplötzlich auch die Frage vor der Brust, wo sie jetzt duschen sollen und wie sie das jetzt organisieren. Und dann fallen natürlich die Immobilienpreise, weil die Wasserversorgung nicht gegeben ist und so weiter und so fort. Das ist ein brutal komplexes Thema. Und ich glaube, den meisten von uns ist gar nicht bewusst, wie komplex es wirklich ist. Ich hatte diesen Sommer zum Beispiel ein Beispiel, was ich oft erzähle. Also durch den Klimawandel steigt der Anteil der Insekten unglaublich, ja, weil die im Winter nicht mehr so. So, und wir hatten in Schleswig-Holstein in den letzten, vor allen Dingen im letzten Jahr, also 2021, ein großes Tipula-Problem. Das sind so Larven von Wiesenschnaken, die da abgesetzt werden und die dann von den ganzen Dachsen und Krähen ausgegraben werden und riesige Schäden hinterlassen. Und aufgrund der Pestizidbestimmungen in Deutschland kann man sie hier eigentlich nur mit Nema-Mais, also vorrangig mit Nematoden bearbeiten. Und dann habe ich einen Club in Schleswig-Holstein gefragt, wie es denn jetzt diesen Sommer mit seinen Nematoden gelaufen ist. Und dann sagt der zu mir, ja, ganz schlecht, weil Nematoden brauchen halt Wasser. Die muss man immer feucht halten, damit sie überleben. Und nachdem es ja diesen Sommer so extrem trocken war und die Plätze kein Wasser mehr hatten, konnten sie auch die Nematoden nicht feucht halten. Also waren die Fairways einfach total aufgerissen und sie waren einfach kaputt. Und ja, das sind halt so Details, die kommen einfach.
Aber ich glaube, was du natürlich nicht nur andeutest, sondern uns ganz klar machst, ist, wir blicken auf eine sich komplett verändernde Golflandschaft. Es werden Clubs, diesen Klimawandel nicht überleben. Wir werden verstärkt Clubs erleben, die komplett braune Fairways haben werden. Wir werden Clubs, also ich weiß, in Schottland habe ich mal einen wunderschönen kleinen Platz in Braemar gespielt, dort, wo die Highland Games auch stattfinden. Und dort gibt es keine Bunker. Ich fragte dann auch, wieso nicht? Und dann habe ich dann weitergereicht, bis mir dann der Greenkeeper erzählt hat, es lohnt sich dort nicht, Bunker zu bauen, weil die Bunker leergefegt werden vom Wind. Das ist einfach, also dort fegt der Wind so durch, und das ist auch kein Sandboden in dem Sinne, dass sie sich dann einfach anders beholfen haben und dann so kleine Mulden gebaut haben und Dips also so Grasbunker auch gebaut haben, aber ein komplett bunkerfreier Platz, weil man die Bunker gar nicht pflegen könnte. Also man müsste ununterbrochen Sand nachfüllen, man müsste
Ja, genau. Und es macht dann wirtschaftlich auch gar keinen Sinn.
genau so, und dass wir wahrscheinlich auch auf viele Plätze gucken werden, die sich eventuell eine Fairway-Bewässerung, die vielleicht mal eingebaut worden ist, gar nicht mehr werden leisten können.
Ja, oder es gibt inzwischen schon viele Clubs, die gar nicht über eine Fairway-Beregnung nachdenken, weil wenn ich extrem limitierte Wasservorkommen habe, dann macht die Fairway-Beregnung
Kein Sinn.
auch keinen Sinn, ja. Wobei es schon so ist, also das ist mir schon wichtig, das zu sagen, es gibt wirklich unglaublich viele technische Möglichkeiten, auch wenn ich jetzt an Wetting Agents denke oder eben neue Grassorten, alles Mögliche. Also es tut sich unglaublich viel in dem Bereich und das ist natürlich auch eine Wissensfrage. Also ich glaube, wir sind da in Deutschland gerade im Greenkeeping-Bereich massiv gefordert, was einfach Wissen im Umgang mit solchen Geschichten anbelangt, ja. Und ich glaube, da gibt es sicherlich auch noch Luft nach oben in vielen Bereichen, weil man kann schon sehr, sehr viel ausgleichen, wenn man die Regner richtig einbaut und die richtig steuert und das Programm richtig. Und das ist so ein bisschen wie Puzzle spielen. Also Wassermanagement ist ein ganz schön kleinteiliges Geschäft, was eine gewisse Liebe zum Detail erfordert. Also da brauche ich jemanden, der bereit ist, sich mit vielen, vielen kleinen Faktoren auseinanderzusetzen und dann daraus für sich das passende Bild zu formen. Und das ist natürlich was anderes, als einmal am Tag die
Mal
Standardberegnung
anzumachen, ne?
einzuschalten. Und das muss natürlich auch ein Vorstand kapieren oder ein Präsident, weil natürlich ist das ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, wenn ich nur drei Greenkeeper auf einer Anlage habe oder vier, was in Deutschland ehrlich gesagt gar nicht so selten ist, dann kann ich nicht erwarten, dass sich jemand kleinteilig mit so einer Thematik auseinandersetzt. Ja, und auch das wird eben der Golfer begreifen müssen. Das Anforderungsprofil ans Greenkeeping wird viel komplexer. Und wenn ich will, dass die Leute diese Komplexität umsetzen können, dann muss ich ihnen die Zeit geben und ich muss sie anständig bezahlen und ich muss sie vor allen Dingen auf Fortbildung schicken und sonst wird das nichts.
Und die
Oder es
Ressourcen
wird halt,
natürlich auch zur Verfügung
ja,
stellen.
genau.
Also,
Oder
ne?
es wird halt nichts Gescheites, ja.
Ein Golfplatz ohne Bunker, da habe ich ja meinen neuen Heimatplatz gefunden. Royal CG nicht zu bezahlen. Ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich meine, wir können die Welt ja nicht alleine verändern, aber wir können halt nur zeigen, dass es möglich ist. Ich meine, so gehe ich und mein persönlicher Carbon Footprint ist humongous. Ja, also was ich geflogen bin und diese ganzen Sachen, aber ich versuche es jetzt wieder ein bisschen gut zu machen.
Darf
Ja, bitte.
ich vielleicht einfach noch einmal
Du
für
darfst.
die Zuhörer noch mal auf auf die Nachrichtenplattform Golf Sustainable von
Genau, wollte ich auch gerade machen,
hinweisen?
ja.
Entschuldigung, sorry.
Nee, please, go ahead.
Golfsustainable.com, wenn ich mich
Yep.
nicht täusche.
Yep.
Ähm,
Stimmt.
ich, ich habe mich da in den letzten Tagen mal so ein bisschen umgetrieben. Das ist ein hochgradig spannendes Thema. Ich kann es jedem nur empfehlen,
Ja.
da
Danke.
mal reinzuschauen. Petra, ich finde es wunderbar, wie viel Zeit du uns geschenkt hast.
Ja, ich bedanke mich, dass ihr überhaupt auf mich gekommen seid.
Also
Also Bucketlist, muss ich sagen, also heimlich hier.
Und der etwas distanzlose Kollege, der das mit der Grande Dame des deutschen Golfschreibens geschrieben hat, ich muss es gestehen, war ich selbst, aber das wissen
Ja.
dann jetzt nur noch die drei Zuhörer, die noch geblieben sind, nach diesen wirklich extrem unterhaltsamen 1,5 Stunden. Ich habe eine Menge gelernt, ich freue mich auch und ja,
Ich
vielleicht
wollte noch kurz
nochmal.
das Buch von Petra erwähnen, Golf hinter den Kulissen, 22 Erzählungen aus der Welt des Golfs. Habe ich mal bei Amazon gespielt, war den nächsten Tag da. Ein super Buch. Ich sag's mal,
Ein
ein,
Corona-Buch.
ja, ich sag's mal, ein Easy Read. Ja, kann man aufschlagen, wo man will. Man findet was. Kann ich unseren Hörern auch
Dankeschön.
empfehlen. Und auch von mir herzlichen Dank, Petra. Viele Grüße nach Bayern. Das Thema müssen wir auf jeden Fall weiter besprechen und wir werden da am Ball bleiben, Marc, nicht wahr?
Ja.
Auf jeden Fall. Okay, meine Damen und Herren, das war's. Ich bin Frank Förster
Ich bin Marc Horgener.
und Sie hörten die Golfschau.
To the Linksland.
Farewell, Heinz.